Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, hallo. Als Bundesministerin ist Franziska Giffey auch für die Jugend und deren Umgang mit Medien zuständig. Und aktuell plant die SPD-Politikerin eine zentrale Behörde für Kinder- und Jugendschutz. Doch das sorgt für Widerspruch. Weitere Themen heute bei uns, mehr als PR, warum Politiker wie Robert Habeck oder Alexander Gauland regelmäßig Gastbeiträge für Zeitungen schreiben und Gedanken zum Aufruf des ehemaligen Handelsblatt-Chefredakteurs Gabor Steingart, Menschen sollten ihre Abos bestimmter Zeitschriften und Zeitungen kündigen. Vorher aber erst einmal eine Zeitreise. Das war eine beeindruckende Einschätzung gestern Abend im ZDF. Es sei wahrscheinlich die wichtigste Geheimdienstaktion in der Geschichte, sagte dort ein US-Experte für Sicherheitspolitik und sprach über die Operation Rubicon. Das war der Name einer Aktion der deutschen und US-amerikanischen Auslandsgeheimdienste von BND und CIA. Gemeinsam sollen die beiden über Jahrzehnte mehr als 100 andere Staaten ausgespäht haben, bis Anfang der 1990er Jahre mit Hilfe einer manipulierten Chiffriermaschine aus der Schweiz. Herausgefunden haben das nun die Washington Post, das Schweizer Fernsehen SRF und eben das ZDF. Für das ZDF beteiligt an den Recherchen war Ulrich Stoll. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie diese länderübergreifende Medienzusammenarbeit zustande gekommen ist.
Also mein freier Kollege Peter S. Müller hat von einer Quelle aus den Nachrichtendiensten diese Unterlagen bekommen, hat sie dann mit Elmar Thewissen, der damals noch in Mainz war, jetzt in Washington, zusammen diskutiert. Und dann haben wir uns entschieden, dass hier Frontal 21 einen Beitrag macht und mein Kollege Peter F. Müller und ich eine Dokumentation für ZDF Info. Und wir haben dann die Dokumente ausgewertet, die dort angesprochenen Personen getroffen oder auch nicht getroffen, versucht, Leute vor die Kamera zu bringen, Hintergrundgespräche zu führen, haben dann die Washington Post einbezogen, um amerikanische Gesprächspartner zu finden. Greg Miller hat das übernommen. Die Schweizer Kolleginnen von der Rundschau sind ausgeschwärmt und haben weitere Schweizer Figuren in diesem Geheimdienstspiel gesucht. Und so kam das als eine Kooperation Schritt für Schritt zusammen mit weiteren Dokumenten, die Schweizer in den dortigen Bundesarchiven und ich zum Beispiel im Stasi-Archiv gesucht habe. Und so haben wir uns ein Bild über ein Jahr lang gemacht, was dahinter steckt.
Sie haben Mitarbeiter in den USA, in die Schweiz hätten Sie Kollegen schicken können. Warum haben Sie da die Kollegen kontaktiert?
Wir wussten, dass die Schweizer Kolleginnen hervorragende Verbindungen haben und dort auch in den Regierungsapparat und die Geheimdienste hineinhorchen können, anders als wir es von außen können. Ebenso Greg Miller bei der Washington Post, der mehr erreichen konnte, sicherlich durch Hintergrundgespräche, als wenn wir von außen angeklopft hätten. Sehr schwierig in den USA als Europäer Hintergrundinformationen von hochkarätigen Geheimdienstleuten zu bekommen. Insofern haben wir diese Aufgaben uns aufgeteilt.
Das Thema liegt weit zurück. Wie leicht oder wie schwer war es denn, es überhaupt zu recherchieren, die Geschichte?
Es liegt gar nicht so weit zurück. Es beginnt 1970 die Kooperation von BND und CIA bei der Operation Rubicon. Die gemeinsame Aktion endet 1993. Doch da wir Erkenntnisse haben, dass die CIA vermutlich noch weiter gemacht hat bis 2018, müssen wir uns die Frage natürlich stellen, hat der BND weiter davon profitiert? Haben also CIA und BND über mehrere Jahrzehnte über die gemeinsame Kooperation hinaus und eben auch beteiligte stille Teilhaber wie die Schweiz oder Schweden weiterhin hier 100 Staaten ausgebeutet und deren geheimste staatliche Kommunikation?
Und Ihr Ergebnis?
Wir denken, dass da die Kooperation, wir wissen es aus der NSA-Affäre, ja sehr eng ist zwischen BND und NSA und auch zwischen BND und CIA. Der BND war sehr stolz auf die Operation Rubicon und hat sich damit auf Augenhöhe gesehen mit den Five Eyes um USA und Kanada und Großbritannien herum. Und man muss davon ausgehen, dass sie natürlich den Ehrgeiz haben, so viel wie möglich einzubringen, um so viel wie möglich zurückzubekommen. Wenn also die CIA weitergemacht hat, ist es naheliegend, dass die Deutschen profitiert haben, die ja ihrerseits auch bei der NSA-Affäre aufgefallen sind als ehrgeizige Teilnehmer, die ja auch eigene Selektoren hatten, um auch befreundete Staaten oder die EU oder die UNO auszuspähen.
Also Sie sagen, das Ergebnis der Recherchen ist auch noch für heute relevant, weil genau das haben wir uns heute in der Redaktion gefragt. Interessante, aber lang zurückliegende Geschichte. Ist das denn wirklich noch mehr als ein geschichtliches Interesse?
Die Maschinen, die bis 1993 verkauft wurden, sind zum Teil noch bis in die 90er bei ärmeren Staaten noch viel länger in Betrieb gewesen. Wir müssen davon ausgehen, dass Jahre über das Ende der Kooperation von BND und CIA hinaus Maschinen im Einsatz waren, die manipuliert wurden und die von ahnungslosen Staaten weiterhin benutzt wurden.
Sie haben es eben gesagt, Sie haben über ein Jahr an der Geschichte gesessen, gearbeitet, recherchiert, haben es gestern öffentlich gemacht. Viele Medien haben das Thema aufgegriffen, einige aber auch nicht. Vor allem überregionale Tageszeitungen haben wir heute nachgeschaut. FAZ, SZ, TAZ haben ein wenig bis gar nicht berichtet. Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz auf Ihre Recherchen?
Also wenn ich mir ansehe, dass unsere Konkurrenz, die ARD, das in der Tagesschau aufgegriffen hat, dass international die New York Times die Geschichte der Washington Post ihres Konkurrenten gebracht hat, dass wir von Argentinien bis in diverse europäische Länder ein Feedback haben. Der Guardian ist darauf eingestiegen, diverse britische Medien sind darauf eingestiegen und auch in Deutschland, wir haben ja gesehen, dass der Spiegel berichtet hat. Also wir haben nicht das Gefühl, dass hier nationale und internationale Medien diese Geschichte wenig wahrgenommen haben.
Und inhaltlich waren Sie auch so zufrieden mit der Zusammenarbeit, das würden Sie auch wieder machen, andere Medienpartner suchen und finden in anderen Ländern bei anderen Geschichten?
In der Redaktion Frontal 21 beim ZDF machen wir das ständig, dass wir internationale Partner suchen, weil wir oft Geschichten haben, die so gut sind, dass sie eben auch in internationalen Kontexten interessant sind. Und man kann in einem Fernsehfilm von 10 Minuten oft nicht alles erzählen, was in einem langen Artikel oder in einem langen Online-Artikel, wie unser Artikel jetzt in der heute.de von Elmar Thewissen, untergebracht werden. Und dann müssen wir eben uns aufteilen und eben Partner suchen, die uns auch wiederum was geben, denen wir was geben.
Sagt Ulrich Stoll vom ZDF, einer der Journalisten, die die Operation Rubicon, eine gemeinsame Aussperraktion von BND und CIA, recherchiert haben. Eine Geschichte, die Stoll und seine Kollegen ausführlich erzählen, in gut einem Monat am 18. März auf ZDF Info in einer einstündigen Dokumentation. Der Journalismus braucht Geschichten wie die, von der wir gerade gehört haben, und ist reich an Kategorien, diese Geschichten zu erzählen. Wie den klassischen Beitrag, der ein Thema abbildet, oder den Kommentar, bei dem es um Meinung geht. Und dann gibt es noch den Gastbeitrag. Der stammt von Autoren, die eigentlich nicht für die Redaktion arbeiten, in der erscheint, was sie geschrieben haben. Und sie, das können Journalistinnen, Wissenschaftler sein oder auch Politikerinnen. Ein bis heute prominentes Beispiel ist ein Gastbeitrag Angela Merkels in der FAZ. 1999 war das, in dem sich die spätere Kanzlerin von Helmut Kohl distanziert hat. Und auch 20 Jahre danach hat dieser Weg in die Medien nicht an Reiz verloren.
Die Form des Gastbeitrages ist für Politiker ziemlich attraktiv, erklärt der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen.
Es ist unverfälschter, weil man natürlich einen Originalton geradezu sendet und nicht nur Auszüge. Insofern ist die Möglichkeit, erstmal das abzusetzen, was man absetzen möchte, höher, als es bei anderen Formaten der Fall ist.
Für Personen des öffentlichen Lebens sind Gastbeiträge also eigentlich immer eine attraktive Sache. Geben Sie doch ausreichend Raum, die eigene Meinung und die eigenen Interessen kundzutun. Für die Medien selber sieht das anders aus. Zumindest in der gedruckten Zeitung ist ein Platz nur einmal zu vergeben und der wird durch das gefüllt, was den Blattmachern inhaltlich am relevantesten erscheint. Heinrich Wefing leitet das Politikressort bei der Zeit. Er nimmt Gastbeiträge nur ins Blatt, wenn sie vom Content her punkten können.
Dann machen wir einfach eine Abwägung, was ist aus unserer Sicht interessanter, wenn ein Politiker mit etwas größerem rhetorischen Aufwand nochmal seine Pressemitteilung bei uns abdruckt. Oder eine Geschichte, die eine unserer Kolleginnen in Russland oder im Libanon aufgeschrieben hat. Und dann fällt die Entscheidung ganz klar für den redaktionellen Inhalt von unseren Kolleginnen und Kollegen.
An anderer Stelle in der Zeit gibt es allerdings durchaus noch Gastbeiträge. 2019 wurde sogar das Ressort Streit neu gegründet. Hier gibt es Kolumnen von Journalisten anderer Häuser und auch Gastbeiträge. Das Ziel? Debatten anstoßen. Das erscheint Medien zunehmend wichtig in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Konsens zu schwinden droht. Und das gelingt, zum Beispiel zu Beginn des Jahres, als sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zur Umweltsaudebatte äußerte. Er hatte die Möglichkeit, sich frei und ausführlich zu äußern. Aber ist das nicht eher PR? Es ist auf jeden Fall eine besondere Beziehung, die beide Seiten eingehen, erklärt Anja Pasquay. Sie ist Pressesprecherin beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV.
Also natürlich würde ein Politiker dann in gewisser Weise auch PR für sich machen. Das ist ja irgendwo auch der Deal in der Sache. Ich schreibe, du druckst es ab und gemeinsam präsentieren wir einen interessanten Inhalt.
Das mit der Eigenwerbung hat im Fall von Laschet nur begrenzt geklappt, denn er musste viel Kritik einstecken für seinen Beitrag. FAZ-Redakteur Reinhard Müller hält Gastbeiträge aber generell nicht für PR.
PR wäre ja tödlich, auch ein Interview, wo jetzt keine Nachfragen gestellt werden, wäre ja auch nur PR.
Müller ist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verantwortlich für die fremden Federn, einem festen Format für Gastbeiträge. Müller versichert, die Hürden für Politiker, einen Gastbeitrag in die FAZ zu bringen, seien hoch.
Wir geben ihm ja nicht einfach so eine Plattform, sondern ich habe gerade hier was auf dem Schirm, unter anderem, wo ich den Politikern sagen muss, das ist doch alles nicht neu. Und wenn das nicht neu ist, wenn das nicht aktuell ist, wenn das so schon mal irgendwo stand, dann wird das bei uns nicht erscheinen als Gastbeitrag.
Erschienen ist 2018 allerdings ein Gastbeitrag von Alexander Gauland, bis vor kurzem noch Parteivorsitzender der AfD. Die FAZ musste viel Kritik dafür einstecken, ihm diese Möglichkeit gegeben zu haben. Das Beispiel zeigt gleichzeitig, Gastbeiträge sind nach wie vor extrem relevant, sagt auch Politikwissenschaftler Korte.
Der Ausgangspunkt ist klassisch in der Berliner Republik nach wie vor auch noch eine Zeitung. Das hat nach wie vor ein Wirkungsmomentum, was ich nicht unterschätzen würde, der klassische Zeitungsbeitrag, auf den dann die anderen sich stützen und stürzen.
Und das nicht ohne Grund, pflichtet ihm Kommunikationswissenschaftler Bürgner bei.
Weil wir es natürlich bei journalistischen Medien immer noch, auch in den Augen der Bevölkerung, um besondere Medien handelt, die eben nach wie vor Vertrauen besitzen und Qualität versprechen.
Das weiß übrigens auch Christian Lindner zu schätzen, denn trotz eigenem Podcast veröffentlicht er immer wieder Gastbeiträge in Zeitungen. Und auch wenn es dabei keine redaktionellen Eingriffe gibt, gibt es doch journalistische Standards, sagt Bürgner.
Selbstverständlich gilt auch für den Gastbeitrag ein journalistisches, also ein gesellschaftliches Relevanzkriterium. Also man muss jemanden zu Wort kommen lassen oder eine Bühne einräumen, der eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat, a als Person und b mit dem, was er oder sie zu sagen hat.
Der Kommunikationswissenschaftler Thomas Bürgner in einem Beitrag von Christopher Obhofen. Und weiter mit einem Thema, bei dem es wieder einmal um die Frage geht, Bund oder Länder. Wer hat das Sagen? Denn Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat vor, sich und ihre Behörde beim Thema Jugendschutz noch mehr einzubringen. Konkret, sie will die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zu einer Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ausbauen. Und die soll nicht mehr nur, wie bislang, für Bücher und CDs, sondern in Teilen auch für Internetangebote zuständig sein. Doch genau da sehen die Landesmedienanstalten ein Problem, die sehen das nämlich kritisch. Claudia Miekert leitet die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Hallo nach Berlin.
Hallo, guten Tag, Herr Borgers.
Vorweg ganz kurz, was genau macht die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen auch hinsichtlich des Schutzes von Kindern und Jugendlichen?
Die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen prüft Fernsehangebote von ihren privaten Mitgliedssendern und erteilt Altersfreigaben, die allerdings nicht so wie auf der Videokassette gedruckt sind auf dem Produkt, sondern sich in Form von Sendezeiten darstellen im Rundfunk. Das heißt, wenn Sie eine Sendung im privaten Rundfunk sehen, die wir geprüft haben um 20 Uhr, dann bedeutet das, die Sendung wurde ab 12 Jahren freigegeben.
Also die Pläne von Frau Giffey, einer zentralen Behörde, die auch mehr aufs Internet schaut, die würden Sie zunächst einmal nicht betreffen?
Nein, die betreffen uns schon, weil Frau Giffey bzw. der Entwurf ja einerseits vorsieht, einen einheitlichen Medienbegriff zu verankern, der Rundfunk aber ausgenommen bleiben soll. Und das ist heutzutage natürlich so nicht mehr möglich, weil Rundfunk eben gleichzeitig auch immer Online-Angebot bedeutet. Alle Rundfunkveranstalter haben ihre Beiträge auch online in Mediatheken oder auf anderen Plattformen eingestellt. Insofern lässt sich das nicht so trennen. Das ist ein zentrales Problem.
Diese von Franziska Giffey geplante Ausweitung des Gesetzes auf den Telemedienbereich gehe deutlich zu weit, findet der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Wolfgang Kreissig. Wie bewerten Sie die Pläne? Sehen Sie da auch die Gefahr von Doppelstrukturen?
Ja, ich finde, der Entwurf geht zum Teil zu weit und zum Teil nicht weit genug. Also zu weit insofern aus unserer Sicht, als Dinge, die bereits geregelt sind und verlässliche Strukturen, die auch gut funktionieren, hier nicht hinreichend berücksichtigt wurden im Entwurf. Vor allem muss man sagen, selbstregulatorische Strukturen, die auf Grundlage des Jugendmedienschutzstaatsvertrages seit Jahren etabliert sind. Wir haben hier ja
nennen Sie mal ein Beispiel, bitte.
Verantwortung. Entschuldigung.
Nennen Sie mal bitte ein Beispiel dafür. Das klingt
ja. Wir haben Jugendschutzbeauftragte in den Häusern, die sind auch gesetzlich vorgeschrieben und die übernehmen ja einen Großteil der Sichtungs- und Klassifizierungsarbeit online und im Rundfunk, weil man eben eingesehen hat, dass wir eben nicht mehr im Zeitalter der Videothek sind, wo man ein begrenztes Angebot lückenlos vorab kontrollieren kann. Das ist also genau die Gemengelage, an der wir seit Jahren oder mit der wir seit Jahren hadern, dass auf der einen Seite die Bundesgesetzgebung eine lückenlose Vorlagepflicht vorsieht, während im Online-Bereich und im Rundfunkbereich modernere Instrumente greifen, nämlich Co- und Selbstregulierung.
Aber die einzelnen Landesmedienanstalten regulieren das im Augenblick. Macht es nicht Sinn, dass der Bund das einheitlich für ganz Deutschland regeln will, bei Fragen, die ja auch alle Schüler und Kinder und Jugendlichen betreffen?
Naja, es gibt gute Gründe, denke ich, dass der Rundfunk nicht zentral geregelt ist. Die Landesmedienanstalten haben hier ja die Aufsichtsfunktion. Meines Wissens gibt es auch von Seiten des Bundes oder jetzt in dem Entwurf von Frau Dr. Giffey bewusst immer den Hinweis, dass die Länderkompetenzen gewahrt werden sollen. Also da ist ja schon der Wunsch, auch diese Zweiteilung aufrechtzuerhalten. Nur dann müssen eben auch beide Gesetzeswerke konsistent geregelt werden.
Beim Thema Jugendmedienschutz gibt es Reformbedarf. Hier scheinen sich alle einig zu sein. Sie haben eben schon ein paar Themen angesprochen. Was noch muss sich ändern aus Ihrer Sicht?
Es müsste Bestehendes sinnvoll miteinander verzahnt werden. Bevor man neue Regelungen oder noch neue weitere Aufsichtsstrukturen einzieht. Und es müsste ein abgestuftes System und ein konsistentes System für beide Regelungsbereiche geschaffen werden, abgestuft hinsichtlich von Prüfungsaufwand und damit verbundenen Rechtsfolgen und auch mit Blick auf Gefährdungsrisiken, weil nicht einzusehen ist, dass eine harmlose Kinderserie zum Beispiel strenger kontrolliert werden muss als ein Horrorinhalt.
Sagt Claudia Miekert von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, die die Pläne des Bundesfamilienministeriums, das Jugendschutzgesetz zu reformieren, im Augenblick kritisch sieht. Dankeschön. Sich selbst zu vermarkten, auch für Journalistinnen und Journalisten, gehört das in diesen Tagen, wie es scheint, mit dazu. Jemand, der das ziemlich gut beherrscht, ist Gabor Steingart. Vor gut 9 Monaten hat der ehemalige Handelsblatt-Chefredakteur Journalismus einer neuen Zeit angekündigt, so hat er das genannt, der gemacht werden soll von Deutschlands erstem Redaktionsschiff in Berlin. Seitdem hat er zahlreiche Interviews gegeben und teilt immer wieder gegen andere Medien und Medienschaffenden aus, so wie aktuell auch in seinem Newsletter Morning Briefing, wo er dazu aufruft, Abonnements zu kündigen und unter anderem all jener Zeitungen und Magazine, die ihnen 2016 die Wahlniederlage von Donald Trump vorhergesagt haben. Hierzu eine Glosse von
Medias Res. Arno Orzesek.
Ein publizistisches Genie erkennt man in der Regel schon in jungen Jahren. Bestes Beispiel Gabor Steingart. Bereits seine Abiturarbeit, Widerspruch unerwünscht, Beobachtungen aus 111 Jahren Fuldaer Zeitung, wurde 1984 als knapp 200-seitiges Buch veröffentlicht. Und noch heute wird das medienkritische Meisterwerk, auch wenn es den Dom St. Salvator als Wahrzeichen Fuldas nicht ganz verdrängen konnte, im Netz für stolze 49 Euro gehandelt. Vergleichen Sie das mal mit dem Schicksal Ihres eigenen Geschreibsels aus Schulzeiten. Merken Sie da was? Steingart könnte also wie einst Orson Welles behaupten, ich begann ganz oben. Nur, dass es mit Welles nach dem Superfilm Citizen Kane eher bergab ging, während Steingart, Chef des Spiegel-Hauptstadtbüros und Chefredakteur sowie Mitherausgeber des Handelsblatt wurde. Außerdem schrieb er von Deutschland Abstieg, eine Superstars bis Kopf hoch Deutschland, unvergessene Mahn- und Trostbücher, ohne die unser betreuungsbedürftiges Land wohl längst aus der Spur geraten wäre. Zugegeben, als Steingart vor 2 Jahren beim Handelsblatt rausflog, unkte die FAZ am Boden aufgeschlagen und erläuterte betroffen Gabor Steingarts Abstieg. Doch was ein publizistisches Genie ist, kommt wieder hoch. Steingart wurde freier Medienunternehmer, an dessen GmbH der bekannte Verlag für Freigeister Axel Springer übrigens mit über 30% beteiligt ist. Egal, ein Leuchtturm im Nebel der hiesigen Publizistik ist jedenfalls Steingarts täglicher Podcast mit angeschlossenem Newsletter namens Morning Briefing. Da erfährt jedermann kostenlos, was zu tun und zu lassen und vom Lauf der Welt zu halten ist. Und nun rät Steingart also, Abos kündigen. Und zwar für FAZ, SZ, Spiegel und was sich sonst noch seriöse Presse nennt. Denn, an der genialen Begründung erkennt man das Genie, die erwähnten Blätter haben prognostiziert, dass Donald Trump die US-Wahl in 2016 verliert. Und oder Martin Schulz als Retter der SPD gefeiert und oder über AKKs Aufstieg zur CDU-Chefin Großes gesagt. Zur Verteidigung der attackierten Presse ließe sich vorsichtig vorbringen, die Gabe der Unfehlbarkeit ist selbst unter Journalisten selten. AKK wurde gar nicht laut bejubelt und es gab zu allen inkriminierten Punkten auch Gegenstimmen. Denn, Grundkurs Publizistik, eine ordentliche Zeitung ist keine Meinung, sondern das Medium vieler Meinungen. Wer das unterschlägt, könnte auch gleich Lügenpresse wettern. Aber niemand will Sie hier in die falsche Ecke drängen, lieber Gabor. Wir müssen jedoch festhalten, was Sie selbst im Morning Briefing nach der 3. TV-Debatte vor besagten US-Wahlen 2016 über Donald Trump geschrieben haben. Der ORF-Moderator Armin Wolf hat den Wortlaut dankenswerterweise gestern getwittert. Trump war ein Kandidat mit zunächst hohem Energiegehalt, dem wir heute Nacht bei der Verpuffung zuschauen konnten. Gabor, Gabor, hoffentlich bleiben diese Zahlen unter uns. Sonst würde das Publikum doch glatt bei der Verpuffung ihres publizistischen Genies zuschauen können. Armin Wolf twitterte anlässlich ihres Kündigungsaufrufs nämlich schon, klingt nach eher offensiver Selbstbeschädigung. Wir machen uns Sorgen. Immerhin wollen Sie demnächst mit dem innovativen Redaktionsschiff Pioneer One vor dem Berliner Regierungsviertel herumschippern. Und gewiss hatte Angela Merkel längst geplant, den besten Staatskurs direkt an Bord mit Captain Steingart zu bekakeln, wo sie doch so ein Alleschecker sind und keiner dieser PR-geilen Windmacher. Nach ihrem leider irgendwie komplett hirnverbrannten Kündigungsappell aber fürchten wir, Pfarrerstochter Merkel wird ihnen per Matthäus 7,3 die Leviten lesen. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Und deshalb unser Ratschlag, sofort ab zum Augenarzt, Gabor Steingart.
Zeitungen kündigen nicht mit uns. Wir sind froh, dass wir sie noch haben.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Lars Hennemann. Ich bin Chefredakteur des Darmstädter Echo. Und unsere Schlagzeile morgen in der lokalen Aufmachung ist ganz schön hartnäckig. Ganz mit S. Warum? In Darmstadt gibt es eine regelrechte Nilgansplage an den Seen und Parks in der Stadt. Und die Stadt stellt wieder ihre Maßnahmen vor, wie sie dieser Plage Herr werden will. Und das ist natürlich ein Thema, was die Menschen beschäftigt. So tierlieb wie mancher ist, so sehr stören diese Tiere doch andere. Und das ist jedes Jahr ein großer Aufreger, auch weil die Zahl der Gänse einfach nicht abnimmt.
Der Debütroman der französischen Journalistin Marina Messina ist gleich Thema im Büchermarkt mit Dina Netz. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Machen Sie es gut.